Die aktuelle Situation ist die direkte Konsequenz aus dem Aussteigen der USA aus dem Atomdeal und dem Scheitern der Europäer, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die USA haben die Diplomatie verraten, aber die E3 haben sie begraben.
But it is the E3 which have buried it.
Das war der iranische Außenminister Araghchi.
Und die Sanktionen gegen den Iran, die werden wohl wieder eingesetzt. Teheran ruft aus Protest seine Botschafter zurück.
Bundesaußenminister Wadefuhr ist zuversichtlich, dass ein neuer US-Vorschlag eine Waffenruhe im Gazakrieg möglich macht.
Dänemark meldet neue Drohnensichtungen über sensiblen Gebieten.
In Berlin gibt es eine große Demonstration gegen den Gazakrieg, in Hamburg eine vergleichsweise kleine gegen eine Bundeswehrübung.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 27. September um 16 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat gestern vor der UN-Generalversammlung gesprochen und dort die Kriegsführung im Gazastreifen verteidigt. Wir hatten das ja auch gestern Nachmittag in unserer Ausgabe von Krieg und Terror zum Thema. Und da wollen wir heute noch mal kurz drauf eingehen. Wie waren denn die Reaktionen auf seine Rede, Constanze?
Naja, ein großer Teil der Delegierten hat ja sogar aus Protest schon vor seinem Auftritt den Saal verlassen. Quasi eine vorweggenommene Reaktion. Und in Israel selbst haben sich die Angehörigen der verschleppten Geiseln zu Wort gemeldet. Und sie haben Netanyahu nach dessen Rede nochmal vorgeworfen, dass er mit seinem Kurs im Gazakrieg das Leben der Geiseln gefährdet.
Wie stehen denn da derzeit überhaupt die Verhandlungen um eine Waffenruhe?
Am Montag, also übermorgen, treffen sich Netanyahu und Donald Trump. Da wird es dann um einen US-Vorschlag zu einer Waffenruhe in Gaza und möglicherweise auch noch sogar darüber hinausgehen. Der deutsche Außenminister Wadefuhl zum Beispiel, der hat Netanyahu gestern bei der UNO zugehört und im Anschluss daran war er sogar recht zuversichtlich.
Das ist in der Tat eine Rede gewesen, wie sie von Benjamin Netanyahu sicherlich zu erwarten war. Ich bin trotzdem so optimistisch, wie ich das gerade eben gesagt habe, weil diese Rede nichts unmöglich gemacht hat an Vorschlägen, die derzeit in der Welt sind. Er hat bekräftigt und das steht ja in völliger Übereinstimmung mit dem, was die Amerikaner hier vorgeschlagen haben, dass wir schnell eine Lösung für den Gazastreifen in der Weise brauchen, dass die Geiseln freigelassen werden und dass Hamas keine Verantwortung mehr dort hat. Und zugleich endlich die dringend benötigte humanitäre Hilfe dort hineingebracht werden kann.
Der deutsche Außenminister wird heute ja auch noch vor der UN-Vollversammlung sprechen. Was kann man da erwarten?
Vermutlich wird Wadefuhl seine Rede nutzen, um den Anspruch Deutschlands auf einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu unterstreichen. Wir erinnern uns, der UN-Sicherheitsrat ist das höchste UN-Gremium. Resolutionen, die dort verabschiedet werden, die sind verbindlich. Im Sicherheitsrat sitzen 5 ständige Mitglieder und 10 nichtständige. Und 2 dieser nichtständigen Sitze, die werden 2026 vergeben. Und um einen davon bewirbt sich auch Deutschland.
Die 5 ständigen Mitglieder, die nennt man ja auch Vetomächte, nämlich weil sie mit ihrer Stimme eine Resolution im Sicherheitsrat verhindern können. Deswegen kommen diese auch immer seltener zustande. Ganz aktuell, da wurde wieder ein Text abgelehnt.
Ja, dabei ging es um einen Aufschub für den Iran im Streit über dessen Atomprogramm. In der kommenden Nacht läuft eine Frist aus. In dieser Frist waren die UN-Sanktionen gegen den Iran auf Eis gelegt. Und vor 30 Tagen wurde auf Betreiben der sogenannten E3-Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, eine Art Ultimatum gestellt. Also die Frist wurde zeitlich aktiviert. Und man hatte gehofft, dass in dieser Zeit man mit dem Iran irgendwie Fortschritte in den Verhandlungen über das Atomprogramm macht.
Das ist dann aber offenbar nicht passiert.
Nee, das ist nicht passiert. Und Irans Verbündete im Sicherheitsrat, also Russland und China, traditionell, die wollten eine Verlängerung dieser Frist erreichen. Aber das wurde diesmal abgelehnt und sogar mit großer Mehrheit abgelehnt. Und deshalb treten die Sanktionen gegen Iran wohl morgen wieder in Kraft. Benjamin Weber, unser Korrespondent in Istanbul, er erklärt noch einmal die Hintergründe zum Atomstreit.
Nachdem die USA 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, hatte sich auch der Iran nicht mehr an seine Verpflichtungen gehalten und die Urananreicherung hochgefahren, bis auf einen Reinheitsgrad von 60%. Weil kein Land für zivile Zwecke derart hoch angereichertes Uran benötigt, ist von dort aus aber nur noch ein vergleichsweise kleiner technischer Schritt bis zu waffenfähigem Uran ist, unterstellen westliche Staaten dem Iran, er wolle die Atombombe bauen. Die Forderungen der E3-Staaten nach umfassender und unabhängiger Atomkontrolle im Land sowie direkten Verhandlungen mit den USA scheint der Iran nicht mehr erfüllen zu wollen. Und so treten in der Nacht wahrscheinlich automatisch alte UN-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft, die mit dem Atomdeal ausgesetzt wurden. Zu den Sanktionen gehören ein Waffenembargo, Strafmaßnahmen gegen einzelne Regimemitglieder und eine umfassende Kontrolle iranischer Schiffe und Flugzeuge. Letzteres würde das iranische Regime hart treffen, sagt der Teheraner Politikwissenschaftler Ali Bigdili der ARD. Diese Resolution sieht vor, dass iranische Güter auf See, zu Lande und in der Luft in allen Ländern und Häfen kontrolliert werden können. Das führt zu Störungen im Seehandel und kann Auswirkungen auf den Ölmarkt haben. Wir exportieren fast 1,5 Millionen Barrel Öl am Tag. Unser Hauptabnehmer ist China. Wenn die Resolution in Kraft tritt, kann selbst China kaum noch Öl von uns importieren, was die Lage erschweren würde. Die Regierung in Teheran jedoch versucht, die Auswirkungen der Sanktionen kleinzureden. Ölminister Javad Ofji: Der Snapback-Mechanismus wird keine neuen Beschränkungen für den Ölverkauf mit sich bringen. In den letzten Jahren waren wir mit derart strengen und einseitigen Sanktionen seitens der Amerikaner konfrontiert, dass diese neuen Sanktionen kaum etwas Wesentliches hinzufügen werden. Doch die iranische Währung Rial ist in Erwartung der Sanktionen noch vor deren Inkrafttreten auf ein Rekordtief gefallen. Die Preise für alltägliche Waren wie Obst und Gemüse ziehen an. Viele Läden und Unternehmen im Iran haben Gerüchten zufolge Lagerbestände aufgestockt. Während ultrakonservative Politiker damit drohen, der Iran könnte als Konsequenz aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten, bemühte sich Irans Präsident Mahmoud Pezeshkian am Abend in New York darum, zu signalisieren, dass sein Land das genau nicht vorhabe. Doch welche Strategie der Iran mit seinen unterschiedlichen Machtzentren für das staatliche Atomprogramm hat, bleibt weiter unklar. In Moskau ist die Islamische Republik in dieser Woche einen Kooperationsvertrag mit Russland über die friedliche Nutzung von Atomenergie eingegangen. Mit russischer Hilfe sollen im Iran 4 weitere Atomreaktoren entstehen.
Ja, und der Iran hat in Erwartung eben der Wiedereinführung der Sanktionen seine Botschafter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, also den E3-Staaten, zurückgerufen. Und damit gehen wir von der großen politischen Bühne wieder zurück nach Deutschland, genauer nach Berlin.
In der Hauptstadt, genau, ist heute eine große Gaza-Demo, die läuft schon. Demnächst gibt es noch eine Abschlusskundgebung dazu. Unter anderem hat die palästinensische Gemeinde Deutschland und Amnesty International, die haben zur Kundgebung aufgerufen und die organisiert. Das Motto der Demo ist All Eyes on Gaza, stoppt den Genozid. Und zehntausende Menschen werden erwartet, es sind auch schon Tausende auf den Straßen.
In diesem Aufruf zu dieser Demonstration heißt es ja, dass man alle Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen verurteilt, unabhängig davon, ob sie nun von israelischen oder palästinensischen Akteuren begangen werden.
Ja, das stimmt schon, aber letztlich wegen der Tötungen und Zerstörungen in Gaza richtet sich die Hauptkritik an die israelische Regierung und auch ihre Unterstützerländer. Und auch die Waffenlieferungen an Israel, unter anderem aus Deutschland.
Und damit kommen wir zu unserem zweiten Schwerpunkt im Podcast, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Und wir kehren noch mal kurz zurück auf die große Bühne nach New York. Denn da spricht heute Abend Sergej Lavrov, der Außenminister Russlands, in der UN-Generalversammlung.
Lavrov hatte sich ja schon vor 2 Tagen in New York geäußert. Und da hat er wieder den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Der Westen habe eine Krise in der Ukraine provoziert. Und dann, so Lavrov weiter, dann hätten die NATO und die EU Russland einen richtigen Krieg erklären wollen und auch schon erklärt.
So ist zumindest die russische Sicht auf die Dinge.
Ja, und die wird Lavrov heute Abend auch vor der UN-Generalversammlung nochmal darlegen. Davon ist zumindest auszugehen.
Jegliche Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine sind ja mehr oder weniger wieder eingeschlafen, oder?
Die gibt es gar nicht mehr, zumindest nicht öffentlich. Es gibt dafür wieder Meldungen von Dörfern in der Ostukraine in Donetsk, die durch russische Truppen erobert worden sind. Meldungen von ukrainischem Drohnenbeschuss auf russische Energieanlagen und Ölraffinerien. Und natürlich die immer wieder massiven russischen Angriffe auf ukrainische Städte.
Ja, und auch von Donald Trump hört man nur noch Frust, wenn es um das Thema Ukraine geht.
Eine gewisse Ungehaltenheit des US-Präsidenten, so würde ich das nennen. Er hat sich ja mit Wladimir Putin getroffen, ein Riesenereignis, inszeniert bis dort hinaus und ohne irgendwelche Ergebnisse. Und jetzt scheint es so, dass Donald Trump einen Schwenk macht und sich wieder mehr der Ukraine zuwendet. Das Wall Street Journal berichtet, dass Trump sich bei einem Gespräch mit Präsident Zelensky offen dafür gezeigt habe, der Ukraine zu erlauben, amerikanische Langstreckenwaffen für Angriffe in Russland zu verwenden.
Offen gezeigt, das klingt jetzt nicht besonders konkret. Was heißt denn das jetzt genau?
Genau, eine echte Zusage gab es dann wohl wieder nicht. Und die Medienplattform Axios berichtet, Zelensky habe Trump bei dem Treffen um Tomahawk-Raketen gebeten.
Wir haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder über Drohnenflüge in Nordeuropa berichtet und Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge und die wachsende Sorge, dass ja solche Vorkommnisse Provokationen sein könnten und wie die EU und die NATO darauf reagieren sollten.
Auch heute gibt es wieder Berichte, neue Berichte über Drohnen. In der vergangenen Nacht wurden in Dänemark wieder Drohnen unbekannter Herkunft gesichtet. Also das ist ja nicht klar, wo die herkommen. Ob das jetzt von den Russen ist oder wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls, diese Drohnen wurden gesichtet in der Nähe von Militäranlagen nahe des Luftwaffenstützpunkts Karup.
Die Bundesregierung ist auch alarmiert deswegen. Auch in Schleswig-Holstein gab es Drohnensichtungen in der Nacht zum Freitag.
Ja, und die Bundesregierung reagiert auch. Also Innenminister Alexander Dobrindt hat sich gerade geäußert, er plant, das Luftsicherheitsgesetz zu ändern. Und das Ziel ist, damit die Bundeswehr mehr Befugnisse bekommt. Nämlich, dass sie unter bestimmten Bedingungen, die wohl sehr eng gefasst sein sollen, diese Bedingungen, dann soll die Bundeswehr verdächtige Drohnen abschießen können.
Allerdings stammt diese Idee ja noch von der Ampelregierung.
Ja, aber die hatte das Gesetz nicht mehr verabschieden können. Aber das stimmt, die Idee kommt aus der Ampel. Letztlich nochmal zurück zu den Drohnen. Für den Politologen Thomas Jäger sind diese Drohnenaktionen alles koordinierte Aktionen von russischer Seite. Zur Spionage und zur Provokation. Und er kann auch nicht verstehen, dass man da keinen Plan hat auf Seiten der Provozierten, so sage ich es mal, dass das eigentlich alles bekannt war und absehbar und trotzdem noch nichts unternommen wurde. Er hat im Interview mit NTV sich entsprechend geäußert und wir hören da mal rein.
Das ist wirklich völlig verstörend. Das ist wie der Biergarten, der Samstagabend bei strahlendem Sonnenschein und voller Besetzung sagt, wir müssen ein bisschen Bier bestellen. Das hätte man alles viel früher machen müssen. Aber sehen Sie, in Deutschland hat man noch 2021 darüber sinniert, dass man das ganze Problem der Drohnen doch damit lösen könne, dass man sich irgendwie auf dem Papier einigt und alle dem zustimmen, sowas nicht zu benutzen. Das ist realitätsfern. Und in dieser realitätsferne bewegen wir uns eben in vielen Bereichen immer noch. Wir haben nicht verstanden, dass sich etwas geändert hat und dass eben die Welt, so wie wir sie gerne hatten und wie sie schön war, nicht mehr wiederkommt. Das ist vorbei.
Ja, das ist vorbei. Die gute alte Zeit, das sagt zumindest Thomas Jäger. Aber verstanden hat man das doch in der Politik zumindest schon, oder?
Natürlich. Und nach Jahren oder man muss auch sagen nach Jahrzehnten der militärischen Ruhe hier in Europa gibt es jetzt schon eine Rückbesinnung, dass man sich zumindest vorbereiten muss für den Ernstfall.
Und in Hamburg, da hat man das ja in den vergangenen Tagen schon gemacht, wir haben auch schon darüber berichtet, nämlich von der Militärübung Red Storm Bravo. Warum nochmal in Hamburg?
Weil Hamburg durch den Hafen eine Logistikdrehscheibe wäre, über die NATO-Soldaten und auch Ausrüstung in Richtung Osten, nach Osten verlegt würden, wenn es einen Angriff auf NATO-Gebiet im Osten gibt. Beispielsweise das Baltikum. Und dafür müssten dann die Transportwege freigehalten werden und auch gesichert werden.
500 Soldaten haben in der Stadt geübt, auch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste und sogar die Agentur für Arbeit.
Ja, die hat dabei geübt, wie sie im Krisenfall Arbeitskräfte rekrutieren kann für wichtige Unternehmen. Sinn und Zweck dieser Übung betraf also viele Bereiche. NDR Info hatte mit Ralf Thiele gesprochen, Oberst AD Ralf Thiele, der eine solche Übung für sehr sinnvoll hält, auch wenn sie seiner Meinung nach schon viel früher hätte stattfinden müssen. Und er weist nochmal auf den Wert einer solchen Übung auch für die Zivilbevölkerung hin.
so eine Übung, wie wir sie jetzt gerade erleben, sie dient ja auch vor allen Dingen dem Schutz der Bevölkerung. Es ist nicht so sehr, dass die Bevölkerung und zivile Institutionen die Bundeswehr unterstützen müssen, sondern die Bundeswehr ist natürlich auch dafür da, die Bevölkerung zu schützen. Das heißt also, hier müsste das zivile Element, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz und all diese Dinge noch viel mehr eingebracht werden. Denn, und das sehen wir wirklich in diesen Tagen, Stress und Schock, das ist der Sinn hybrider Kriegführung. Und das, was wir sehen, ist im Grunde Murmelspielen. Da ist ja das Potenzial zur Disruption noch viel, viel größer. Aber es ist wichtig anzufangen. Das, denke ich, ist die wichtige Botschaft.
Heute ist die Übung zu Ende gegangen. Haben die Hamburger denn viel davon mitbekommen?
Also ich nicht. Ich habe mal Hubschrauber gehört in der Nacht oder am späten Abend. Aber sonst du?
Ich? Nein, gar nichts. Nein, das sind ja auch nicht alle begeistert, will ich mal sagen, von so einer Art Übung.
Nein, es gab gestern Abend schon eine kleine Demo unter dem Motto Kein NATO-Hafen Hamburg. Und heute gibt es auch eine. Die Veranstalter haben mit 10.000 Teilnehmern gerechnet. Aber bislang sind es wohl nur ein paar hundert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Ich bedanke mich fürs Zuhören.